Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Henning Hubert, willkommen zu einem Marktplatz rund um den Führerschein. Wie bekommt man ihn und wie bekommt man ihn zurück? Es gibt eine Reformdebatte rund um die Fahrschulausbildung. Der Führerschein soll billiger werden, was seinen Preis hat. Aktuell sind die Gesamtkosten schwer abzuschätzen. Bald soll es weniger Pflichtstunden in der Fahrschule geben, mehr digitale Elemente und unter Umständen Übungsfahrten schon vor der Prüfung mit Vater oder Mutter. Wir wollen im Marktplatz aber nicht nur über die Fahranfänger reden, sondern auch Hinweise geben, wie man seinen Führerschein zurückbekommt, wenn er entzogen wurde. Typische Gründe dafür sind Drogenmissbrauch oder Alkohol am Steuer. Anders als nach Sperrmonaten für Drängeln oder Rasen bekommt man ihn auch nicht automatisch zurück. Das ist dann ein langer Weg und wir geben hier Rat. Es gibt Fristen, hohe Kosten. Man muss eine MPU bestehen, eine medizinisch-psychologische Untersuchung. Und schwerpunktmäßig soll es hier um den Führerschein der Klasse B, früher 3, gehen, also den fürs Auto. Und um Ihre Fragen und Anregungen rund um den Führerscheinerwerb. Den Führerschein bekommen oder ihn zurückbekommen. Diese Gäste machen mit Marc-Philipp Waschke-Deden, Führerscheinexperte und Referent für Verkehrspolitik beim ACE, dem Autoclub Europa. Er ist aus Berlin zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Waschke.
Schönen guten Morgen aus Berlin.
Aus Freiburg ist mit dabei Ralf Rieser, Diplompsychologe mit eigener Praxis und Vorsitzender der Sektion Verkehrspsychologie im BDP, dem Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Willkommen nach Freiburg.
Schönen guten Morgen und Grüße ins Land aus dem sonnigen Freiburg.
Ich glaube, bundesweit können wir heute mithalten. Und bei mir im Kölner Funkhaus ist Gast Ahmed Baciu, Präsident des Verbands Innovativer Fahrschulen Deutschland, VIFD, und Geschäftsführer und Gründer des Fahrerwerks, in dem er Fahrlehrer ausbildet. Hallo, Herr Baciu.
Einen wunderschönen guten Tag aus dem sonnigen Köln.
Ehe wir einen Beitrag über die angekündigten Reformen beim Führerscheinerwerb hören werden, wollte ich mal abfragen, wo sehen Sie denn hier in der Expertenrunde Reformbedarf? Herr Waschke vom Autoclub Europa.
Ja, die Reformdebatte kommt genau richtig, denn die letzte inhaltliche Reform, große Reform der Fahrschulausbildung liegt schon einige Jahre zurück, in den Ende der 90er Jahre des letzten Jahrtausends. Insofern ist es gut und richtig, dass hier eine Debatte angestoßen wurde. Wichtig ist natürlich, dass die Reform und Reformpläne am Ende nicht zulasten der Verkehrssicherheit gehen. Insofern muss man sich das schon sehr genau im Detail anschauen und ich denke, das werden wir ja heute tun.
Herr Rieser, sehen Sie es auch aus Psychologensicht da, dass da Reformbedarf ist?
Ich denke schon, wie Herr Waschke gerade sagte, ist die letzte Reform schon über 20 Jahre her. Und ich glaube, es hat einen gewissen Wildwuchs gegeben in den verschiedenen Regelungen, Gesetzgebungen, Teilregelungen etc., die man jetzt einfach einmal wieder anschauen muss und in den vernünftigen Schnitt bringen, wenn man das mal so sehen darf, zum Wildwuchs. Ich denke, dass so Schwerpunkte, natürlich muss über allem die allgemeine Verkehrssicherheit stehen, das ist uns Experten, glaube ich, allen klar. Zentrale Punkte sind, ich habe mich in jüngster Zeit gerade ein bisschen umgehört, wahrscheinlich, und das darf ich an den Kollegen der Fahrlehrer weitergeben, die Verkehrspädagogik bei der Fahrlehrerausbildung, da sehe ich einen großen Punkt und natürlich auch, dass man einmal überlegt, ob und wie viele Pflichtstunden gebraucht würden.
Herr Baciu vom VIFD.
Ja, auch wir sehen natürlich den Reformbedarf und begrüßen die Motivation und die Gedanken des Ministeriums. Eine Reformmotivation existiert ja schon seit vielen, vielen Jahren. Aber das, was der Herr Waschke gesagt hat, ist tatsächlich die große Reform, die blieb bis dato aus. 99 mit der Umstellung hatten wir die große Reform gehabt und seitdem bedienen wir uns genau anhand dieser Reform und das passt in 2026 aus meiner Sicht nicht mehr hin.
Dann gehört auch dazu, innovativ steht in Ihrem Verbandsnamen mit drin, mehr Digitalität irgendwie?
Absolut. Wir haben uns genau aus dem Grund gegründet, weil wir die Innovation mit vorantreiben wollen, weil wir beraten wollen und eine moderne Fahrausbildung für die Jungen von 2026, die Menschen, die es begleiten sollen und nicht, wie gesagt, aus den 90er Jahren die Ausbildung noch in das Jahrhundert mitzunehmen.
Vielleicht noch eine letzte Vorwegbemerkung. Es macht sich strafbar, wer ohne Fahrerlaubnis fährt. Auch der Halter des Autos, der die Fahrt wissentlich zulässt, macht sich strafbar. Ihm droht die gleiche Geld- oder gar Haftstrafe. Mein Kollege Dieter Nürnberger hat sich in Berlin einmal umgehört, wie denn nun der Stand bei der Führerscheinreform ist, damit es billiger wird als die derzeitigen 3.400 Euro im Bundesschnitt für Klasse B. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hat Pläne.
Anfang Februar konkretisierte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder seine Reformpläne, damit der Führerschein künftig günstiger wird. Denn die Kostenentwicklung zur Erlangung der Fahrerlaubnis lag in den vergangenen Jahren deutlich über der Inflationsrate. Für den CDU-Politiker auch ein Gerechtigkeitsproblem.
Er kostet im Moment im Durchschnitt 3.400 Euro, in manchen Regionen bis zu 4.000 oder sogar 4.500 Euro. Das ist für junge Erwachsene oder für Familien, die zwei oder drei Kinder haben, einfach zu viel. Die, die darauf angewiesen sind, müssen den Führerschein zu bezahlbaren Preisen machen können.
Die Kosten für den Führerschein sollen sinken, etwa dadurch, dass künftig beim Theorieunterricht die Präsenzpflicht in der Fahrschule entfällt. Wer will, kann also digital lernen, beispielsweise per App. Ebenso soll der Umfang des bisherigen theoretischen Fragenkatalogs deutlich reduziert werden. In der praktischen Ausbildung sieht die Reform weniger verpflichtende Fahrstunden vor, bislang ein wesentlicher Kostenfaktor. Das betrifft vor allem die Anzahl an bislang vorgeschriebenen Autobahn-, Nacht- und Überlandfahrten. Bereits nach mindestens 6 regulären Praxisstunden mit einem Fahrlehrer soll man sich zur Führerscheinprüfung anmelden dürfen. Weitere Reformidee: Es soll möglich werden, das Autofahren auch ergänzend mit sogenannten Laien zu üben, beispielsweise mit den Eltern. Bundesverkehrsminister Schnieder spricht von Vereinfachungen, die auch anderswo in Europa schon üblich seien.
Wir wollen es digitaler machen, wir wollen es bürokratieärmer machen. Das geht überhaupt nicht zulasten der Verkehrssicherheit. Es wird einfacher und damit wird der Führerschein auch kostengünstiger werden.
Die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände BVF kritisiert die Reformpläne. Auf den theoretischen Präsenzunterricht zu verzichten, werde negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben. Ebenso die Möglichkeit, einen Teil der praktischen Ausbildung mit Laien zu absolvieren. Der BVF-Vorsitzende Jürgen Kopp wirft dem Bundesverkehrsminister Populismus vor. Führerscheinkosten seien individuell und wer wolle, könne auch schon heute durch eine gute Vorbereitung Geld sparen, so Jürgen Kopp.
Führerscheine, die gibt es auch für 2.500 Euro hier in Deutschland, wenn der Bewerber das zügig macht. Und es sind tatsächlich 63,8%, die bestehen beim ersten Mal ihre Prüfung in der Klasse B. Lernen mussten wir früher, lernen müssen auch die Bewerber von heute.
Die Fahrschulen müssten zudem ihre teils unterschiedlichen Preise schon heute detailliert ausweisen. Auch so könne gespart werden, sagt der Fahrlehrerverband. Seit den ersten Reformankündigungen des Ministers sind laut BVF die Anmeldungen zur Erlangung des Führerscheines deutlich zurückgegangen. Viele warten offenbar auf die von der Politik versprochenen Preissenkungen. Um wie viel die Kosten konkret runtergehen könnten, muss der Bundesverkehrsminister hingegen offen lassen. Und ab wann die geplante Reform greift? Es wird wohl eher 2027 werden, so Patrick Schnieder.
Die Verkehrsministerkonferenz der Länder hat gesagt, wir legen gemeinsam ein Konzept vor. Das werden wir im März dann vorlegen und danach zügig ins Gesetzgebungsverfahren starten. Das sind die Prozesse, die erforderlich sind. Wir brauchen die Zustimmung der Länder.
Sagt der Bundesverkehrsminister im Beitrag von Dieter Nürnberger. Ja, wird sie denn nun günstiger, die Ausbildung? Das ist ja wohl die Gretchenfrage. Vielleicht Herr Waschke.
Ja, das ist tatsächlich die große Frage und das kann realistisch und seriös keiner genau beantworten. Es ist am Ende Marktwirtschaft, die Fahrschulen haben es selbst in der Hand und insofern bleibt die große Frage, ob man wirklich jetzt auch warten sollte auf die Reformen. Wir als Autoclub Europa raten dazu nicht. Wer den Führerschein machen will, der sollte jetzt in die Fahrschule gehen, denn jetzt sind Termine frei und die Sorge ist eher, dass dann in einem Jahr oder wann die Reform dann auch greift, viele auf einmal in die Fahrschule strömen, keine Termine frei sind, die Zeiten zwischen den Fahrstunden größer werden, dann vielleicht sogar noch auf den Prüfungsplatz gewartet werden muss und das macht die Kosten oder treibt die Kosten am Ende eher in die Höhe, als dass am Ende wirklich was gespart wird.
Herr Bazio vom Verband Innovativer Fahrschulen Deutschland, da haben Sie einen Tipp, zuwarten, sich einen bestimmten Monat für die Anmeldung aussuchen?
Also auf gar keinen Fall warten. Die Fahrausbildung sollte dann begonnen werden, wenn wirklich der Need da ist und vor allen Dingen auch die Zeit für die Schülerinnen und Schüler. Man darf nicht vergessen, dass das eine sehr intensive Ausbildung ist. Das kann man nicht mal eben nebenbei machen und das jetzt in irgendein Jahr zu rücken, wo vielleicht das Abitur ist oder sonstige Verpflichtungen anstehen, das halte ich für nicht empfehlenswert. Deswegen definitiv der Rat zur Umsetzung und das, was der Waschke gerade auch gesagt hat, nämlich irgendwann, wenn die Reform kommt und auf einmal alle, die gewartet haben, sich anmelden, entstehen Wartezeiten und das ist eigentlich der Kosten Killer, den wir gerade im Moment haben.
Den Führerschein bekommen oder ihn zurückbekommen, unser Thema in diesem Marktplatz. Rufen Sie uns gerne an unter der 00800 4464 4464. Per E-Mail geht's auch, gerne dann auch mit Ihrer Rückrufnummer, an marktplatz@deutschlandfunk.de. Ja, was ist denn erstmal alles drin im zu zahlenden Paket? Anmeldegebühr klingt erstmal ja irgendwie nach Amt, aber ist wahrscheinlich ein Posten, der das, die Vergleichbarkeit erschwert, kann ich mir zu vorstellen. Und vielleicht auch die Theorieprüfung, da sollten wir drauf eingehen. Was wird denn da künftig anders werden? Die Zahl der Fragen bestimmt?
Tatsächlich ist es keine Anmeldegebühr, denn wir unterliegen keiner Gebührenordnung, sondern es ist der Grundbetrag. Der beinhaltet natürlich genau diese theoretischen Unterrichte, die jetzt vorgeschrieben sind, die perspektivisch ja geplant sind, dass man sie anders gestaltet, entweder durch eine App oder durch auch synchronen Unterricht. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass man vielleicht da dann diesen Grundbetrag in irgendeiner Art und Weise reduziert, dadurch, dass dann für die Fahrschulen die Kosten weniger werden und da eine gewisse Ersparnis ist. Aber ich bin da auch der Meinung, wie stark die Ersparnis ist, das wissen wir heute noch nicht. Auch die Reduktion der Theoriefragen wird aus meiner Sicht jetzt nicht die Ersparnis groß beschleunigen, sondern eher einfach vielleicht eine Flut an Fragen, derzeit über 1200, so zu reduzieren, dass man vielleicht nicht einfach stupides Auswendiglernen der Fragen, so wie es jetzt vielleicht ist, sondern eher kompetenzorientiert Fragen definiert. Ich bin ein großer Fan von Situationsbewertungen und nicht immer sich zu merken, wenn in einer Frage die Frage kommt, ob es jetzt A oder C ist, was wir ankreuzen sollen oder müssen.
Herr Rieser, wissen Sie da schon etwas, welche Fragen wegfallen werden, wie der neue Zuschnitt sein wird oder was ist da Ihre Sicht als Psychologe drauf?
Also leider wurde meines Wissens, zumindest wir vom Berufsverband, noch nicht aktiv eingebunden in die Diskussion. Ein Wink an Herrn Patrick Schnieder. Glücklicherweise ist mit Kollege aus dem ADAC, Fachkollege, Verkehrspsychologe, der mit in dieser Runde war, Herr Waschkewert, war ja auch dabei. Also insofern kann ich noch nicht genau sagen, welche Fragen wegfallen sollten. Ich habe aber jetzt gerade vor wenigen Tagen eine vorläufige Beratung mit einem jungen Mann abgeschlossen, der als gerichtliche Auflage die Beratung bei mir hatte.
Die MPU?
Nicht die MPU, als gerichtliche Auflage. Der ist ohne Führerschein gefahren, wie wir vorhin im Teaser auch drin waren. Und ich bin mit ihm mal die App durchgegangen und habe festgestellt, das sind wirklich vom Lernpsychologischen und vom Pädagogischen nicht immer optimal formulierte Fragestellung. Also eine Überarbeitung, eine grundlegende, auf modernsten fachwissenschaftlichen Themen beruhende der Fragestellungen. Das ist so ein Punkt, wo ich vorhin sagte, da ist wahrscheinlich im Laufe der Jahrzehnte so viel dazugekommen. Deswegen sind wir jetzt bei über 1100 Fragen. Und wenn man sich dem gegenübersteht, zum Psychologischen her, da ist ganz klar, dass die jungen Menschen ein sogenanntes Bulimie-Lernen betreiben. Das heißt, die lernen diese Frage auswendig, ähnlich wie der Herr Bazio gerade gesagt hat. Ich lerne halt, bei welcher Frage, wo muss ich das Kreuzchen machen? Und das hat nichts mehr mit Lernen zu tun vom Inhalten, sondern wo in der Frage muss ich ankreuzen? Und 10 Minuten nach der Theorieprüfung ist die Hälfte schon wieder weg.
In der Theorie künftig alles digital von daheim aus, Herr Waschke, ist das realistisch?
Ja, da muss man, glaube ich, differenziert drauf schauen. Also ich glaube, es ist gut, dass man sich anschaut, welche Inhalte, wo es wirklich um Wissensaspekte geht, kann man vielleicht auch im Selbststudium machen oder auch von zu Hause mit einer App lernen. Aber es gibt, glaube ich, durchaus Inhalte, wo es schon auch wichtig ist, dass man in einer Gruppensituation interaktiv, wenn es bespricht, wenn es um Emotionen geht, wenn es um soziales Verhalten geht. Ob das zukünftig dann noch in Präsenz in der Fahrschule sein muss oder vielleicht auch in so einer Art Webinar in einer Gruppensituation digital, das muss man sich anschauen. Da braucht es aber auch Standards und die fehlen aktuell noch in den Reformplänen. Der Minister sagt ja, alles geht, nichts muss, aber ein komplettes Selbststudium per App zu Hause, da sind wir als Autoclub Europa doch durchaus, da blicken wir kritisch drauf. Es ist, glaube ich, schon wichtig, dass junge Menschen auch herangeführt werden. Wir haben auch dazu eine Umfrage mal gemacht, eine repräsentative Umfrage. Und es ist schon interessant, gerade unter den jüngeren Menschen gibt es durchaus auch da eine gewisse Abneigung, alles komplett digital zu machen. Ich glaube, ein guter Mix ist da eine gute Lösung.
Herr Batzü, da waren Sie ja natürlich auch so ein bisschen Treiber von Ihrem Verband her. Was schwebt Ihnen denn da so vor in der Zukunft?
Tatsächlich sind wir der innovative Treiber, was die Themen angeht. Und der Gedanke, dass Teile der Ausbildung, der theoretischen Ausbildung auch asynchron, also das heißt im E-Learning stattfinden können, da denke ich, haben wir Konsens im Sinne von, es gibt halt einfach Fragen, Vorfahrtsfragen, Verkehrszeichen, da brauche ich tatsächlich keine fachliche Expertise, das kann ich mir selbst aneignen. Und wir haben uns dafür ausgesprochen, dass ein gewisser Teil, da wo es jetzt um Emotionen geht, wo der Fahrlehrer auch als Vorbild agiert, etc., dass das in einer synchronen Version, ob jetzt in einem synchronen Webinar oder im klassischen Präsenzunterricht wie in der Fahrschule, das ist, soll der Fahrschule offen bleiben. Und ich denke auch, dass es da keine Abschaffung geben wird, sondern dass wir da einfach ein breiteres Spektrum haben. Ich denke, es wird immer noch den Fahrschüler geben und auch den Fahrlehrer geben, der die Präsenz bevorzugt. Und für den muss es auch eine Möglichkeit geben. Zudem gibt es aber heute schon ganz viele, die eher im digitalen Bereich unterwegs sein wollen, wo es halt einfach keinen Platz für gibt, weil es einfach rechtlich nicht möglich ist. Aber wir dürfen nicht so Mainstream nur den einen im Kopf haben, den Fahrschüler. Es gibt ganz viele, ganz diverse von ihrer Persönlichkeit. Und ich denke, dass die Reform Möglichkeiten schafft, ganz individuell das Produkt für sich selber so auszusuchen, wie ich es brauche. Und da empfehlen wir natürlich, das Spektrum so weit wie möglich zu öffnen, um diese Möglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler zu lassen und dass die sich die Fahrschule aussuchen, die zu ihnen passt und nicht gezwungen sind, in den theoretischen Unterricht zu gehen. Das haben wir heute. Menschen mit Sprachschwierigkeiten, die zugewandert sind, die eine Fahrerlaubnis erwerben, die müssen 14 Mal da sitzen und verstehen kein Wort. Und da, das entzieht sich persönlich der Sinnhaftigkeit.
Auf welchen Sprachen kann ich denn inzwischen diese Prüfung ablegen?
Das sind zu der deutschen Sprache natürlich nochmal 12 weitere Fremdsprachen. Ich hoffe nicht, dass Sie jetzt erwarten, dass ich die alle aufzähle. Da haben wir Englisch, Französisch, Rumänisch, Spanisch, also Arabisch, Türkisch. Und Griechisch, aber jetzt hört es dann auf mit der Aufzählung.
Ja, das ist alles schon möglich. Und dann ist noch bei mir auf dem Zettel ja der Simulator, der Fahrsimulator, weil er vielleicht so ein Zwischending ist zwischen Theorie und dann eben auch der nötigen Praxisprüfung. Ist sehr verbreitet inzwischen, oder kann man das schon sagen? Herr Waschke, wie beurteilen Sie das denn? Lohnt sich so eine Anschaffung für Fahrschulen? Kostet ja auch bestimmt so 40.000, 50.000 so ein Ding.
Ob sich die Anschaffung für die Fahrschulen lohnt, da kann Herr Basiou wahrscheinlich mehr zu sagen, aber für die Fahrschülerinnen und Fahrschüler kann das natürlich schon hilfreich sein, gerade wenn es um erste Routinen geht, gerade beim Thema Schalten. Da kann man, glaube ich, mit dem Simulator schon schnell und unkompliziert üben und auch immer wiederholen, ohne dass man immer wieder auf einen Termin warten muss, um mit dem Auto dann unterwegs zu sein. Ob aber der Simulator wirklich eine reale Fahrt ersetzen kann, komplett, da habe ich meine Zweifel. Es steht ja auch zur Diskussion, ob die Sonderfahrten auf dem Simulator abgebildet werden dürfen. Ja, eine Nachtfahrt oder eine Autobahnfahrt auf dem Simulator, das gute Simulatoren können das vielleicht abbilden, aber ob das dann am Ende auch einen Unterschied beim Preis macht, da habe ich durchaus meine Fragen.
Simulatoren im Einsatz bei Ihnen, Herr Batzü?
Ja, also ich glaube, wir müssen uns auch von dem Gedanken lösen, dass ein Simulator eine Realfahrt nachstellen soll. Das soll er auch gar nicht. Das kann er auch nicht. Und das wird auch in Zukunft wahrscheinlich nicht können. Darum geht es auch gar nicht. Aber gerade genau das, was der Herr Waschke auch gesagt hat, Schaltabläufe zu kennen, Blickverhalten zu trainieren, Situationen, die wir in der Realität nicht wirklich abbilden können, ja, zum Beispiel Einsatzfahrten von Polizei oder Krankenwagen. Wir können uns nicht vor ein Krankenhaus stellen und zu sagen, okay, wie bildet man die Rettungsgasse? Das sind Dinge, die kann man simulieren. Überholen auf einer Landstraße, etc. Das sind alles Dinge, wenn wir mit einem ordentlichen pädagogischen Konzept diese ganzen Prozesse aufbauen, dann ist es definitiv ein Riesenmehrwert. Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass diese ganze Schaltkompetenzerwerb, den wir jetzt gerade haben, dass der auf einem Simulator abgebildet werden kann. Ich muss da korrigieren, die heutigen Simulatoren kosten keine 45.000, 50.000. Da ist man irgendwo bei 25.000, wo man einen fähigen Simulator bekommt. Und ich denke, durch die Reform werden die Hersteller auch sehr motiviert sein, ihren Simulator so weiterzuentwickeln. Ich meine, wir haben jetzt aktuell circa 2.000 bis 2.500 Simulatoren in Deutschland im Fahrschulmarkt verbreitet, obwohl es ein Add-on ist. Und ich denke, sobald da die Reform diese Möglichkeit schafft, dann wird es Möglichkeiten geben. Und ich sage ja auch immer, eine Fahrschule muss sich auch nicht unbedingt einen Simulator kaufen. Dafür können wir miteinander kooperieren, dafür können Fahrschulen miteinander sprechen. Also da sollte man vielleicht diesen Wettbewerbsgedanken auch ein bisschen beiseite legen. Da kann man untereinander Kompetenzen aufteilen und sagen, in der Fahrschule XY kann dann die Simulator, die Schaltkompetenzprüfung und die Ausbildung erfolgen. Ich denke, das ist ein Potenzial, was wir heben sollten.
Auch um dann Praxisfahrstunden doch zu reduzieren, oder sehen Sie das gar nicht?
Doch, also das sehe ich durchaus. Wie gesagt, gerade die Schaltkompetenzerwerb, der jetzt mit einem Fahrlehrer, wo es wirklich einfach nur darum geht, psychomotorische Abläufe in die Köpfe zu bekommen, das kann ein Simulator auch abbilden. Und dadurch würden sich natürlich auch Stunden reduzieren. Auch das Thema Blickverhalten, Blickschulung, das kriegt man da zumindest in der Basis ganz gut vermittelt. Also wir glauben sogar daran, dass eine Sonderfahrt, wenn sie didaktisch gut aufbereitet ist, im Sinne von, dass sie Gefahrenwahrnehmungspunkte identifizieren, dass wir besondere Situationen erlebbar machen. Also so wie der Simulator heute aufgebaut ist, zu sagen, setz dich mal rein, das ist jetzt eine Sonderfahrt, damit kommen wir natürlich nicht weit. Da hat es aber auch noch keiner Gedanken zu gemacht in dem Sinne.
Weiter geht's mit dem Marktplatz und Henning Hubert am Mikrofon. Alles rund um den Führerschein diskutieren wir hier. Ich nenne nochmal die Gäste. Ahmed Baciu, Präsident des Verbands Innovativer Fahrschulen Deutschland, VIFD. Ralf Rieser, Freiburger Diplompsychologe und Vorsitzender der Sektion Verkehrspsychologie im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Und Marc Philipp Waschke, Referent für Verkehrspolitik beim Autoclub Europa. Lassen wir uns zur Praxis kommen, zur Praxisprüfung. Auf dem Weg dorthin soll es weniger Sonderfahrten geben, Pflichtfahrten. Wie schätzen Sie es ein, Herr Waschke? Ist das gesetzt?
Ja, ich glaube, da in die Richtung wird es gehen. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass die Fahrerlaubnisprüfung, gerade die praktische, natürlich eine Schutzfunktion auch hat. Ja, sie soll ja tatsächlich nur am Ende die zulassen in den Realverkehr, die entsprechend auch befähigt sind. Insofern ist das natürlich mit Vorsicht zu betrachten, wie weit man Standards bei der praktischen Prüfung wirklich senken will. Man kann sich das sicherlich im Detail anschauen, und da würde ich aber auch weniger über Prüfungszeiten sprechen bei der Prüfung, sondern mehr, ob es bestimmte Grundfahraufgaben gibt, wie zum Beispiel mehrfache Parkmanöver, ob die wirklich noch in die praktische Prüfung gehören oder ob man sowas nicht auch tatsächlich in der Ausbildung verstärkt einfach integrieren sollte, um in der fahrpraktischen Prüfung dann wirklich mehr Zeit zu haben für die risikobehafteten Fahrmanöver, die es eben gibt.
Dann haben wir im Beitrag ja auch schon gehört, die Möglichkeit künftig so eine Reformidee, ja, Ausbildungsfahrten durch Laien zu machen, also vor der Prüfung mit Vater oder Mutter ein paar Runden zu drehen im Straßenverkehr, Herr Baciu?
Ja, das ist eine Idee vom BMV, dass das so gemacht werden soll. Wir hatten da die Idee etwas weiterentwickelt und haben gesagt, es würde durchaus Sinn machen, eine Grundausbildung, wo wir wieder bei Abläufen sind, auf einem Verkehrsübungsplatz abzubilden, mit einem geordneten Skizzenbuch von uns aus, von den Fahrschulen, also quasi sehr nah an dem Wohnort und an der Fahrschule? Was sind die Basics, die da auf einem Verkehrsübungsplatz trainiert werden können, um dann quasi den künftigen Fahrschülern die professionelle Fahrausbildung zu übergeben? Und danach, quasi vor der fahrpraktischen Prüfung, soll es eine Laienphase geben, wo er dann in Begleitung der Eltern mindestens 1000 oder mehr Kilometer zu absolvieren hat. Es steht natürlich so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was der Herr Waschke gerade gesagt hat, nämlich, dass die Prüfung ja eigentlich die Spreu vom Weizen trennen soll und genau die in den Straßenverkehr lässt. Wir haben aber durch das begleitete Fahren, was ja schon seit vielen, vielen Jahren in Deutschland umgesetzt wird, sehr, sehr gute Erfolge erzielt. Und wir könnten uns vorstellen, dass auch diese Phase, wenn man sie so strukturiert, wie ich sie gerade zumindest angerissen habe, auch Erfolge haben kann, dass man nach 6 Stunden, so wie es jetzt in dem Reformplänen existiert, nach 6 Stunden schon in die Phase der Laienfahrten übergehen kann. Das halten wir als Verband für sehr, sehr schwierig, wenn nicht sogar gefährlich, weil wir glauben, dass es nicht möglich ist, in 6 Stunden die nötigen Automatismen zu haben, um wirklich zu reagieren, wenn eine Gefahrensituation letzten Endes existiert. Deswegen eher die Unterstützung auf einem Verkehrsübungsplatz, dann die professionelle Ausbildung und dann die Übergabe in die Laienphase. Das sehen wir sehr unkritisch.
Jetzt haben wir schon einen großen Teil der Sendung dem Ersterwerb des Führerscheins gewidmet. Wir haben auch gesagt, wir wollen über den Führerschein, ihn zurückzubekommen, auch sprechen. Und deshalb begrüße ich zu dem Punkt unseren ersten Hörer in der Leitung aus Nürnberg. Guten Morgen, Herr Vetter.
Guten Morgen in die Runde. So, meine Frage ist, bekommt jemand, der bei einem Autounfall jemanden tödlich verletzt hat, überhaupt den Führerschein wieder zurück? Und wird er eine staatsanwaltliche Verfügung sein? Also der junge Mann ist in einer Rechtskurve gefahren, hat andere Autos überholt, ein Mobiltelefon war noch auch im Spiel und dann war dieser fürchterliche Unfall. Das Auto wurde auf die Böschung geschleudert und die junge Frau, die Tochter meiner Lebensgefährtin, die war sofort tot.
Herr Rieser, das ist doch eine Frage an Sie als Psychologe, als Verkehrspsychologe.
Naja, auch in erster Linie natürlich an Verkehrsjuristen eigentlich. Herrn Vetter, man merkt, und er hat ja angesprochen, dass es in sehr nahen Unfällen die tödlich verunglückte Person war, das betrifft natürlich und insofern die Psychologie immer eine Rolle und auch bei dem Fahrer, bei dem Unglücksfahrer. Die genaue rechtliche Situation, da bin ich jetzt nicht der absolute Fachmann, aber letztendlich kommt es darauf an, was für eine Strafe das Gericht dann letztendlich ausspricht. Ich vermute, dass hier der Führerscheinentzug Teil, es ist nicht Teil der Strafe, sondern Maßnahme zur Sicherung und Besserung ist, Führerschein zieht und eine gewisse Sperrfrist anordnet. Nach Ablauf der Sperrfrist darf er dann den Führerschein neu beantragen. Dann wechselt das Ganze ins Verwaltungsrecht. Die zuständige Fahrerlaubnisbehörde muss dann die Eignung des Betreffenden prüfen. Und da sind wir dann in dem Bereich, wo diese MPU, die medizinisch-psychologische Untersuchung, zum Tragen kommen wird und wo die Psychologie dann natürlich eine große Rolle spielt, wo bei so einer Fragestellung, das ist eine Verkehrsrechtsfragestellung, natürlich in der MPU überprüft wird, wie konnte es kommen, dass so ein grobes Fehlverhalten, wie es den Anschein hat, zustande kam? Welche Persönlichkeitsanteile des Fahrers in dem Fall waren damit verbunden? Was hat er daraus gelernt? Weil ich denke, man muss und darf jedem Menschen sagen, man auch je drastisch und je dramatisch ein Fehler war, dass er daraus lernt. Das ist genau das, was in der MPU überprüft wird. Konnte er was daraus lernen? Konnte er sein Verhalten entsprechend besser steuern in der Zukunft?
Herr Vetter, ich habe so rausgehört, dass Sie ja eben zur betroffenen Seite ja gehören. Steckt hinter Ihrer Fragestellung auch so die Idee, jemand lange oder endgültig aus dem Verkehr zu ziehen?
Ja, der Gedanke ist, es müsste auch ja eine Versöhnung und Wiedergutmachung sein. Die junge Frau war eine Krankenschwester, die wollte ihre Mutter im hohen Alter eigentlich pflegen. Und ja, so ist es wohl nicht mehr möglich.
Ja, also wenn ich einhaken darf, da spricht Herr Vetter was Wichtiges an. Aus dem ganzen allgemeinen Bereich der Strafe, der Justiz und der Psychologie, dass ein Täter-Opfer-Ausgleich oft eine sehr wichtige Geschichte auch ist. Und das hat der Herr Vetter ja da angesprochen. Wie die dann sein kann, das muss natürlich vor Ort mit den Beteiligten, mit Fachleuten angesprochen und ausdiskutiert werden. Wir haben aber auch, wir haben jetzt gerade in Ludwigsburg, läuft ein großer Prozess von sogenannten Rasern, wo auch zwei Menschen ums Leben kamen. Ich bin nicht genau informiert, ich habe nur von einer Kollegin die Information bekommen, dass eben dort der Täter mehrfach den Führerschein zurückbekommen hat, wo fraglich ist, ob und wie diese Gutachten, die scheinbar dazu geführt haben, rechtlich ja, ob es echte waren, sage ich jetzt einfach mal ganz einfach. Und da steht schon im Raum bei einer mehrfachen Auffälligkeit, wenn jemand zeigt, er ist eben nicht lernfähig, hat vielleicht eine festgefahrene Verhaltensproblematik, ob man eine lange oder eine lebenslange Sperre aussprechen kann. Prinzipiell ist das meines Wissens schon möglich.
Vielen Dank, Herr Vetter. Sie waren unser erster Anrufer, der die 008-00-4464-4464 gewählt hat. Und ich übergebe an Herrn Dubischer und seine Frage. Willkommen bei uns.
Hallo, guten Morgen auch an die Runde. Ich hätte eine allgemeine Frage. Das Gespräch wurde von Ihnen eben so eingeleitet, dass unter Umständen gar nicht wirklich eine Verbilligerung des Führerscheines später erzielt werden kann, weil eben doch viele Anforderungen da sind. Und mein Gedanke ist mir eine Aufforderung an die Politik, so im Hintergrund stehen zu lassen, dass man ja vielleicht Prüfungen, die im Ausland gemacht worden sind, auch zulassen könnte, weil die ja im Allgemeinen deutlich günstiger sind einerseits, andererseits diese Verkehrsteilnehmer ja trotzdem uneingeschränkt für den deutschen Verkehr zugelassen sind. Dass man also damit eine gütliche Einigung und eine Verbilligerung des Führerscheines ein bisschen beschleunigen könnte.
Herr Batzi,
was halten Sie davon?
Ja, erstmal vielen Dank für die Anregung. Die Gedanken existieren. Wir sind ja Teil der EU und innerhalb der EU sind die Gedanken mit der vierten EU-Führerscheinrichtlinie tatsächlich dort so weit gereift, dass es eine Anerkennung der jeweiligen Prüfungen aus den Nachbarländern geben soll. Wie genau ausgeartet, da muss jetzt Deutschland darüber nachdenken, wie sie es dann für sich selber übersetzen. Aber es ist heute ja schon möglich, nach § 31 der Fahrerlaubnisverordnung auch eine ausländische Fahrerlaubnis in Deutschland umzuschreiben. Und da wird nachgeschaut, welches Land ist es und wie ist die Fahrausbildung in dem jeweiligen Land. Und dann ist es ganz individuell. Da wird 1:1 umgeschrieben, wenn man sagt, die Ausbildung ist ganz nah an der deutschen. Dann manchmal gibt es nur eine theoretische Prüfung oder man muss nur eine theoretische und praktische Prüfung machen, ohne die Ausbildung im Sinne der Verordnung, wie sie jetzt Fahrschülerinnen und Fahrschüler machen. Das heißt, die Gedanken sind da. Und um auf Ihre Eingangsstatement noch einzugehen, ob der Führerschein günstiger wird. Ich denke, es wird viele Instrumente geben, um den Führerschein günstiger machen zu können. Ob er bei jedem Fahrschüler wirklich ankommt, das wissen wir nicht, weil der Führerschein ist sehr individuell zu erwerben. Wir haben auch nur Durchschnittspreise, die jetzt auch durch die Presse gehen. Der Durchschnitt bedeutet auch, dass es heute schon ganz viele Menschen gibt, die auch einen günstigeren Führerschein bekommen. Das heißt also, wie viel Vorarbeit findet da schon statt in den Familien? Wie viel Interesse bringe ich letzten Endes mit? Aber ich glaube, durch die Öffnung dieser Möglichkeiten, dass jeder Fahrschüler individueller die Dinge für sich abarbeiten kann und dadurch für den Einzelnen auch der Führerschein preisgerechter werden kann vielleicht. Vielleicht ist das das bessere Wort dafür.
Herr Dubischer, ich nehme mal Ihre Frage und Anmerkung auch mal zum Anlass Richtung Lkw-Führerschein mal doch auch kurz zu gucken, denn da die Logistikverbände sagen ja auch im Zuge der Führerscheinreform, da gibt es wirklich Konkurrenz, das muss spürbar bei uns im Lande günstiger werden aus Konkurrenzgedanken. Herr Waschke, wird das eigentlich alles auch mitdebattiert? Okay, wir haben gesagt, wir reden mal über Klasse B, aber wenn Sie dann auf den Blick, Sie heißen ja auch Autoclub Europa, ein bisschen weiten.
Ja, unsere Mitglieder im Autoclub Europa sind natürlich Autofahrer mit dem Pkw. Wir blicken natürlich trotzdem auch auf den ganzen Berufskraftfahrermarkt. Und in der Tat, in der aktuellen Debatte um die Reform des Führerscheins wird das auch mitgedacht. Das heißt, alles, wenn wir über Digitalisierung, Entbürokratisierung, Flexibilisierung sprechen, soll das auch bei den Klassen C und D, also den Lkw und den Busklassen, integriert werden. Ob sich das alles eins zu eins umsetzen lässt, muss man sich in den Teil anschauen. Aber klar ist natürlich, das sind ja meistens schon erfahrene Fahrer. Die haben ja schon den Klassen-B-Führerschein, haben also die Ausbildung für den Pkw schon durchlaufen. Und da könnte man zum Beispiel am Thema Simulatoren oder anderen digitalen Ausbildungselementen vielleicht doch ein bisschen weitergehen. Insofern ist das gut, dass man darauf schaut, denn in der Tat, wir haben einen Fachkräftemangel in dem Bereich. Wenn ich vielleicht noch einen Schlenk machen darf, wir haben aber auch einen Fahrlehrermangel in Deutschland. Der ist schon ziemlich groß. Es fehlen wohl um die 10.000 Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer in Deutschland. Und das wird in den nächsten Jahren eher noch größer werden. Insofern sind die Zweifel, ob die Preise am Ende wirklich dauerhaft sinken, durchaus angebracht. Denn der Bedarf bleibt gleich, das Angebot wird aber sinken. Insofern sehen wir das schon mit Sorge.
Herr Baziu, bis Ende. Herr Rieser oder Herr Dubitscher?
Herr Dubitscher.
Ja.
Also wir sind jetzt hier, ich wohne im Saarland in einem grenznahen Gebiet und wenn der Fahrlehrermangel in Deutschland so groß ist, wäre doch der Gedanke nahe, dann eventuell einen Führerschein auch im Ausland direkt zu machen, also als Deutscher einen französischen Führerschein zu machen.
Ist das möglich?
Herr Baziu? Grundsätzlich ist es möglich, wenn Sie länger als 185 Tagessätze in diesem Land verbringen. Das ist
Nein, die ich meine ja als Deutscher.
Ja. Rüberpendeln in die Fahrschule, in Lothringen.
Das ist aktuell nicht möglich. Es gibt das Wohnsitzprinzip in Deutschland. Das heißt, man muss mindestens, wie Herr Baziu sagte, knapp ein halbes Jahr dort seinen Lebensmittelpunkt haben oder im Studium sein, Ausbildung und so weiter. Dann kann man seinen Führerschein, die Ausbildung auch im Ausland absolvieren. Aber so, wie Herr Dubitscher angeregt hat, ist das aktuell nicht möglich. Wie gesagt, mit der vierten EU-Führerscheinrichtlinie wären dort neue Möglichkeiten vielleicht geschaffen. Aber man muss natürlich auch schauen, das sind Einzelfälle, weil man muss die Ausbildung ja dann auch in der Sprache des jeweiligen Landes eben auch beherrschen. Das kann dem einen oder anderen im Saarland, verstehe ich das, gut helfen. Aber in anderen Städten und Regionen Deutschlands ist das vielleicht dann nicht so einfach möglich.
Ein ähnliches Motiv, glaube ich, Kostensenkungsfrage, hat Frau Arnold aus Kassel, die in unserer Sendung jetzt ist. Willkommen.
Ja, guten Morgen in die Runde. Mein Kind macht gerade Führerschein. Und mein Problem sind nicht die Sonderfahrten und nicht die Theorie, sondern die Menge der Fahrstunden, die der Fahrlehrer vorgibt. Sie hat bis jetzt schon 26 Stunden und sollte 20 weitere nehmen. Meine Frage ist, gibt es da eine Möglichkeit der zweiten Meinung, dass man nicht abhängig ist, nur von allein dem Fahrlehrer und dessen Einschätzung? Rundrum würde ich noch sagen, sie nimmt seit Jahren mit dem Rad, fährt sie zur Schule. Also sie ist erfahren im Straßenverkehr und hat auch eine gute Auffassungsgabe. Also daran sollte es alles nicht scheitern.
Herr Baziu, was sagen Sie dazu? Also zweite Meinung heißt ja eigentlich bei der einen Schule abbrechen und zur anderen gehen.
Das muss nicht zwangsläufig sein. Ich will da einfach mal eine Lanze für die Fahrschulen brechen. Eine Fahrschule lebt von der Reputation und von der Empfehlung. Das heißt also, grundsätzlich haben die Fahrschulen nicht die Zielsetzung, maximale Fahrstunden jemandem aufzudrücken. Wir haben die letzten Jahre eher Wartelisten gehabt und Probleme gehabt, die Leute abzuarbeiten. Aber wenn dieses Gefühl entsteht, dann empfehle ich immer erstmal das offene Gespräch mit dem Fahrlehrer, aber auch als Mutter oder als Vater mal sich zu einer Fahrstunde einzuladen und sich selbst einen Blick von der Fahrleistung des jeweiligen Kindes zu machen. Eine gute Fahrschule hat da überhaupt gar keine Probleme mit, diese Transparenz zu schaffen. Ansonsten empfiehlt sich aber auch das Gespräch mit dem verantwortlichen Leiter oder mit dem Inhaber dieser Fahrschule, zu sagen, lass uns doch mal zusammen wirklich mal gucken, wie meine Tochter fährt. Eine individuelle Prüfungssimulation, nenne ich es jetzt einfach mal, abzubilden. Meistens sind diese Themen dann relativ schnell geklärt. Ich bin über 20 Jahre Fahrlehrer und habe ganz viele Eltern gehabt, die genau das gesagt haben, was Sie gerade auch jetzt im Radio gesagt haben. Und das Erlebnis dann mit den Eltern zusammen war dann eher, okay, ich glaube, da ist einfach noch der Bedarf da. Weil, wie gesagt, wir leben davon, dass wir weiterempfohlen werden. Wenn wir sagen, 100 Fahrstunden, der Führerschein hat 6.000 Euro gekostet, meldet sich keiner mehr in der Fahrschule an.
Herr Riese, als Psychologe. Ja. Wir haben ja jetzt viel über das Äußere gesprochen, beim Stichwort das sich selbst zutrauen. Was haben Sie da als Psychologe vielleicht für Tipps, gerade an die Tochter von Frau Arnold?
Ja, danke, dass Sie die psychologische Expertise an dem Punkt abfragen. Ich möchte ganz deutlich mal eine Lanze für die jungen Menschen brechen. Also ich habe meine Fahrausbildung Ende der 70er Jahre gemacht. Ich habe, ich glaube, 14 Fahrstunden gehabt. Das ist sicher gestiegen, wenn wir vergleichen, meinetwegen in den 90er Jahren, was der Durchschnitt war. Und ich habe mich, wie gesagt, vor kurzem jetzt ein bisschen aktuell informiert. Wenn ich Fahrstunden anzahle, und da kommen wir in die Größenordnung, die Frau Arnold angesprochen hat, von über 30, über 40 höre, dann sage ich, da kann irgendwas an dem System nicht mehr stimmen. Weil der Verkehr ist anspruchsvoller geworden, ja, keine Frage, er ist dichter geworden, keine Frage. Aber die jungen Leute sind nicht prinzipiell fahruntüchtiger geworden, dümmer geworden, sage ich mal. Also da ist schon das System und eingangs die Reform notwendig. Und wirklich die Überlegung, vom Selbsteinschätzung sicher, und da haben Sie auch gerade was angesprochen, man muss das weiterdenken auch. Die Tochter von Frau Arnold hat gute Erfahrung im Verkehr über ihren Teilnahme als Fahrradfahrerin. Das ist ein Stichwort. Es gibt nicht mehr flächendeckend die Fahrradprüfung in den Grundschulen. Ich wäre auch dafür, dass man in dem Bereich der Jugendlichen die verkehrspädagogische Erziehung in den Schulen wieder verstärkt. Und generell darf ich jetzt einfach mal sagen, auch zur Selbsteinschätzung und die Nähe von Elternteilen und Fahrlernenden. Ich glaube, man sollte mal thinking out of the box, nicht in diesem vorgegebenen über 25 oder über 50 oder 70 Jahre alten Fahrschulausbildungssystem denken. Wir hatten vorhin das Thema so eine Art Stufenprüfung, die Laienausbildung. Und Herr Bazio hat es gesagt, wir haben sehr gute Erfahrungen, die wissenschaftlich belegt sind mit dem begleiteten Fahren. Und wenn man da mal ein bisschen rausdenkt und da kommen die Eltern dann wieder mit rein, eine Möglichkeit ab 16 die Fahrprüfung zu machen, mit Grundkenntnissen und dann sagen, ihr dürft mit euren Eltern fahren, also ein erweitertes, begleitetes Fahren, was dann praktisch die Laienausbildung ist, um dann mit 18 nochmal, wenn man Praxiserfahrung hat, praktisch die Abschlussprüfung zu machen für das Alleinefahren. Das würde die Eltern näher ranbringen, das würde die Stunden senken, die Menschen brauchen, um sich sicher zu fühlen, und das immer bei dem Thema, das Sie angesprochen haben, das Selbstsicherheitsgefühl, das kommt nicht in der Ausbildung. Man lernt Autofahren nach der Prüfung. Und wenn wir mit den Eltern Praxiserfahrung im aktuellen, realen Verkehr machen können, dann wird auch die Selbstsicherheit, die Selbstbewusstheit steigen.
Frau Arnold, haben wir Ihnen damit geholfen?
Ich möchte nur noch eins ergänzen, wenn es um die Kosten geht. Wenn wir nämlich das so machen, wie der Fahrlehrer das plant, dann landen wir nicht bei 3.500 oder 4.500 Euro, sondern bei über 5.700 Euro.
Das ist Ihre Prognose gerade im Augenblick. Ja, das Problem jetzt von Frau Arnold, Herr Waschke, ist ja auch dran gedacht worden, jetzt schon vom Gesetzgeber, glaube ich, mehr Transparenz zu schaffen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie die Tank-App ist ja gerade auch sehr wichtig und manchmal überlastet.
Ja, Frau Arnold spricht da mehrere ganz wichtige Punkte ein. Und einer ist eben das Thema Transparenz. Es gibt viele gute Fahrschulen, da wird auch dokumentiert, wo ist der Lernstand, wo stehen wir gerade. Auch gegenüber Eltern wird da erklärt, da kann man nachsehen, wie ist der Lernverlauf gewesen. Aber es gibt eben auch viele Fahrschulen, die machen das eben nicht. Und hier stehen dann Schüler und Eltern genau vor der Frage, ja, wie viele Fahrstunden kommen denn da jetzt noch? Wo stehe ich denn da? Und die aktuelle Reform sieht das auch nicht vor. Und das kritisieren wir auch als Autoclub Europa. Wir brauchen hier mehr Transparenz für die Eltern. Wir brauchen mehr Verständigung bei allem Willen, auch Bürokratie abzubauen. An der Stelle greift das, glaube ich, zu kurz. Und Sie haben es angesprochen, es geht auch darum im Vorfeld, wenn es darum geht, die Fahrschule auszuwählen, darum, mehr Vergleichsmöglichkeiten zu haben. Ja, die Fahrschulen müssen ihre Preise in ihren Räumen aushängen, aber das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Man informiert sich im digital, man will vergleichen, man will auch wissen, wie erfolgreich sind die Fahrschulen, wie sieht es um die Durchfallquote aus. All das ist aber aktuell nicht vorgesehen und das wiederum begrüßen wir, dass der Minister Schnieder hier wirklich mehr Transparenz schaffen will. Das muss gut und verbraucherfreundlich gemacht werden. Das würde einen echten Mehrwert bringen und da sollte die Reform auf jeden Fall ansetzen.
Ja, nächster Punkt von Herrn Geist, den ich begrüße in der Runde, ist ja auch die Gesamtkosten, glaube ich. Willkommen, Herr Geist.
Ja, guten Tag.
Hallo? Ja, wir hören Sie, sind auf Sendung und Sie können gerne Ihre Fragen stellen.
Ach so, nee, ich habe gar keine Frage. Ich wollte nur sagen, wie ich den Führerschein gemacht habe, das war 76. Das war noch vor der Pflichtstunden und Zeit. Und ich hatte den gemacht, das hat damals 390 Mark gekostet. Das war Auto und Motorrad zusammen. Und ja, das haben wir so gemacht. Wir waren drei Jungs und haben geguckt, welche Fahrschule, wo ist die Gefahr, dass da Stunden geschunden werden, also dass man zu viel macht. Und ja, und so war es bei mir, dass dann der Fahrlehrer hat mir in der ersten Stunde schon gesagt, am Samstag in der Woche ist die Prüfung. Und ja, und so bin ich dann auf einen sehr kleinen Betrag gekommen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass wir, also ich habe vorher schon einen Moped-Führerschein mit 16 gemacht und war sozusagen schon Verkehrsteilnehmer und kannte mich da insofern aus. Und ja, und über Freunde muss ich auch sagen, sind wir vorher schon an Autos gekommen und bin auch vorher schon auf dem Waldparkplatz oder irgendwie auf dem Firmenparkplatz, haben wir schon das Fahren geübt.
So. Da würde Herr Rieser sagen, ganz, ganz großes Problem, da werden Sie das auch mit dem Verkehrspsychologen heutzutage zu tun bekommen, denn das ist dann einfach Fahren ohne Führerschein. Ganz kurz noch, Herr Rieser.
Ja, auf öffentlich zugänglichen Flächen darf man natürlich nicht ohne Fahrerlaubnis fahren, solange das gesetzlich nicht eine Laienausbildung geregelt wäre. Das ist ganz klar eine Verkehrsstraftat sogar.
Ja, das habe ich schon mal so gehört, aber dies ist wahrscheinlich heute nicht mehr strafbewehrt.
Es ist strafbewehrt.
Ach so, ja, aber jetzt nicht nach dieser langen Zeit.
Ach so, bei Ihnen nicht. Sie kriegen jetzt keine Anzeige. Nein. Danke für die Offenheit und für Ihre Beteiligung, Herr Geist, und für Ihren Anruf in unser Marktplatz. Den Führerschein zurückbekommen mit diesen Experten. Ahmed Baciu, Präsident des Verbands Innovativer Fahrschulen Deutschland. Ralf Rieser, Vorsitzender der Sektion Verkehrspsychologie im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Und Marc-Philipp Waschke, Referent für Verkehrspolitik beim Autoclub Europa. Und mit dabei im Studio ist jetzt mein Kollege Sebastian Moritz mit den Hörermails.
Genau, wir haben ja schon viel darüber gesprochen, über den künftigen Theorieunterricht, Theorie online, Theorie von zu Hause aus. Und ein Hörer schreibt, wäre es nicht eine Möglichkeit, die Theorieprüfung in Volkshochschulkursen vorzubereiten? Dortige Kurse sind meist kostengünstiger als solche, die auf dem freien Markt angeboten werden. Wäre das eine Option?
Herr Waschke, was sagen Sie da?
Interessanter Vorschlag. Man darf natürlich nicht vergessen, dass Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer auch gut ausgebildet sind. Die haben ja einen langen Vorlauf, um dann auch zielgruppengerecht vorzubereiten auf die Prüfung. Und ob das dann in der Volkshochschule von anderen Lehrerinnen und Lehrern übernommen werden kann, ja, bezweifle ich. Ich glaube, da brauchst dann auch wieder eine Vorbildung, Vorausbildung. Ich glaube, da ist es besser, wenn man überlegt, welche Inhalte können online gelernt werden. Und bei welchen Inhalten muss auch weiter ein professioneller Fahrlehrer mit an Bord sein, entweder eben in einem digitalen Setting, in einem Webinar oder eben auch weiterhin in der Fahrschule vor Ort.
Ja, alternative Möglichkeiten, Herr Baciu, vielleicht auch mal was sagen noch zu den Ferienfahrschulen?
Also erstmal vielleicht, um auf darauf einzugehen. Also, dass Volkshochschulen das abbilden können, das sehe ich überhaupt nicht und daran glaube ich auch nicht. Denn da braucht es schon eine gewisse Expertise und wie der Waschke schon gesagt hat, dafür sind wir auch ausgebildet. Und die Theorie würde da jetzt auch nicht wirklich den großen Preis machen. Wir haben Grundbeträge bundesweit zwischen 100 und 600 Euro derzeit für die Ausbildung. Ich weiß jetzt nicht, was die Volkshochschulkurse kosten sollen, aber ich denke, das wird nicht das Thema sein. Da ist eher der Gedanke, wie kriegen wir Dinge, die die Fahrschule nicht lehren muss, wie das, was ich vorhin gesagt habe, Verkehrszeichen, banale Verkehrsregeln, dass wir die in den asynchronen Unterricht bekommen und vielleicht durch digitale Elemente einfach diesen Preis etwas reduzieren können.
Zeitknappheit oder Bulimien lernen wären die Stichworte ja zu den Ferienfahrschulen. Was ist da Ihr Tipp?
Es ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auch eine Möglichkeit für viele Menschen, die sagen, ich habe gerade genau in dem Zeitfenster Zeit. Das geht. Auch das ist ein Instrument, das passt aber definitiv nicht zu jedem. Das muss man einfach wissen. Lernen funktioniert auch zwischen der Theorie und zwischen den Fahrstunden. Das heißt also, ich muss ja auch das Gelernte verarbeiten können. Aber es gibt Leute, die das können. Und da funktioniert es. Deswegen gibt es ganz viele Ferienfahrschulen, wo solche Modelle funktionieren und sehr, sehr gute Konzepte existieren. Ich bin aber der Meinung, dass es nur für einen geringen Teil der Bevölkerung funktioniert, weil einfach das Lernen auch danach. Ich muss mir mal angucken, was ich da gesehen und gehört habe, mal im Straßenverkehr darüber nachdenken. Aber auch das ist ein Modell, was zu der Reform passt, wo man verschiedene Versionen zur Erlangung der Fahrerlaubnis bekommt.
Eine Hörerin können wir begrüßen, Frau Bernhard. Hallo, willkommen im Marktplatz.
Hallo, vielen Dank, dass ich teilnehmen darf. Mein Mann hat einen landwirtschaftlichen Betrieb und unsere beiden Kinder haben mit 16 den Traktorführerschein gemacht, mit 17 dann den Pkw-Führerschein für begleitetes Fahren und auch den Anhängerführerschein für den Pkw. Jetzt sind die ja aber schon mit 16 mit einem großen Gespann unterwegs gewesen, auch mit zwei Anhängern teilweise hinten dran. Für uns ist einfach nicht nachvollziehbar, dass die den Pkw-Führerschein nochmal, also den Anhängerführerschein noch machen mussten, genauso wenig wie wenn der Traktor dasselbe Gespann, aber mit einem anderen Kennzeichen unterwegs ist, nämlich mit einem schwarzen, dann der Lkw-Führerschein benötigt wird.
Aber inzwischen, Nachfrage, haben Ihre Kinder das alles? Weil BF 17 heißt ja, sie haben alles bestanden.
Ja, ja.
Wie haben Sie es denn der Fahrschule vermittelt? Da sind wir neugierig.
Nein, die mussten ja alles neu machen. Also die mussten den Traktorführerschein machen. Damit dürfen sie auch Anhänger fahren, 18 Tonnen. Was ja doch ein größeres Gespann ist wie für ein Pkw mit Anhänger. Aber sie mussten ja den Pkw-Führerschein machen und auch nochmal den Anhängerführerschein, was unserer Meinung nach ja nur Geldmacherei ist, denn die können es ja. Und wenn sie eben mit einem Traktor und Anhänger mit grünem Nummernschild fahren, ist das okay. Wenn der Traktor ab ein schwarzes Nummernschild hat, dann muss ein Lkw-Führerschein gemacht werden. Und das ist einfach nicht verständlich, warum das so ist. Es ist ja kein anderes Gespann.
Frau Bernhard, da will ich meine Frage nochmal anders formulieren. War es denn von Vorteil, diese ganzen Kenntnisse auf dem Traktor mit den Anhängern, für die Zeitdauer, vielleicht auch für die Kosten, die nun mal angefallen sind, aber war das ein ganz kurzer Zeitraum, bis alles bestanden war dann?
Nee, also die mussten ja die kompletten Fahrstunden machen. Bei unserem Sohn ging es deutlich schneller als bei der Tochter, aber ein Kostenvorteil war da nicht.
Vielen Dank und vielleicht noch eine Anmerkung, Herr Batziu, dazu?
Ja, Frau Bernhard, für Sie wäre natürlich, Ihre Kinder sind zu früh 17 geworden. Im nächsten Jahr, wenn das so kommt, wie der Minister es vorschlägt, wären Sie dann der Reformgewinner mit Ihren Kindern, die dann quasi die Möglichkeit haben, das Erlernte relativ schnell dann umsetzen zu können. Das stimmt, dass wenn man die Klasse T erwirbt, dass man da jetzt in der Klasse B Ausbildung keine Vorteile hat. Das ist ja das, wofür wir uns auch aussprechen. Das stupide Runterfahren von den besonderen Ausbildungsfahrten, die man da vielleicht benötigt, hätte man an der Stelle vielleicht anders abbilden können. Man darf aber nicht vergessen, dass diese Regelung keine deutsche Regelung ist, sondern wir haben uns 99 dazu entschieden, die Fahrerlaubnisse ins EU-Recht zu überführen. Und zum 1.7., wenn ich das noch richtig im Kopf habe, 2000 ist es dann auch passiert. Und da unterstellt man einfach einen anderen Nutzungszweck. Es ist schon ein Unterschied, ob ich mit einem land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeug, jetzt mal Rüben oder sonstiges durch die Gegend fahre, wo Platz ist, oder ob ich nochmal mit einem Anhänger eng zwischen zwei Autos irgendwie beim IKEA-Parkplatz versuche, dort meine Möbel zu beziehen. Das ist zumindest das, warum die Argumentation da ist, dass es immer noch eine gesonderte Prüfung zum Beispiel für die BE-Ausbildung geben soll.
Ja, vielen Dank.
Darf ich mich mal kurz einschränken?
Sehr gerne.
Was die Frau Bernhard sagte, ich glaube, es spricht nichts dagegen, was Herr Barzio gesagt hat, dass die Menschen nochmal diese Prüfung machen. Was die Kosten verursachen, sind aber die Stunden vorher, die Pflichtstunden. Was ein Kind von Frau Bernhard, das, wie sie gesagt hat, mit einem 18-Tonner Anhänger, vielleicht sogar zwei, mit einer landwirtschaftlichen Zugeinheit fahren, dass die nochmal eine Pflichtstunde mit dem Anhänger, mit dem Pkw machen müssen. Da ist das, wo Herr Waschke auch sagte, es braucht einen gesunden Menschenverstand und diese Entbürokratisierung, dass die dann nochmal in der Prüfung das zeigen. Ich glaube, da haben die gar nicht das Problem und die Prüfung ist nicht der Kostenfaktor.
Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Bernhard. Ja, danke, dass Sie sich eingeschaltet haben bei uns. Und jetzt machen wir noch ein paar E-Mails, die uns erreicht haben.
Genau, und das ist die Prüfung auch ein guter Anknüpfungspunkt für unsere nächste Frage. Karl Geiger hat uns eine E-Mail geschrieben und er schreibt, es sollten in der Prüfung mehr Fehler zugelassen werden. Nicht jede Kleinigkeit sollte sofort zum Durchfallen führen. Ein Beispiel, das er da nennt, ist kurz auf den Bürgersteig fahren beim Einparken. Und er sagt, manche Grundaufgaben, die in der Prüfung verlangt werden, kommen in der Realität nicht oder nur kaum vor, rückwärts um die Kurve knapp am Bürgersteig entlang zum Beispiel. Dafür sollte in der Fahrschule keine Zeit verschwendet werden, meint er.
Herr Waschke, da haben Sie ja nun auch eine Vorbildung als Verkehrsexperte beim ACE. Vorher waren Sie ja da auch beim TÜV.
Ja, das ist richtig und das greift ja auch den Punkt auf, den ich vorhin genannt habe, gerade das Thema Parkmanöver, dass man vielleicht eine Parkübung auch in der Prüfung vielleicht abbilden muss, okay, aber es ist durchaus denkbar, dass man auch zwei Parkmanöver macht und dann nochmal wendet. Ich glaube, da kann man ein bisschen entschlacken. Was das Thema Fehler betrifft, ist es tatsächlich so, dass da in den vergangenen Jahren auch eine Menge optimiert wurde. Da ist mehr Spielraum da für die Prüferinnen und Prüfer. Insofern ist die Prüfung in Deutschland schon auf einem sehr guten, standardisierten Niveau. Da kann man natürlich trotzdem immer noch mal nachsteuern. Wir haben da den sogenannten Fahraufgabenkatalog, wo alles sehr standardisiert beschrieben ist. Danach können sich auch übrigens die Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer orientieren, was in der Ausbildung passieren muss, damit man eben dann auch gut durch die Prüfung kommt. Und da geht es eben ja nicht nur, das darf man ja nicht vergessen, wir sprechen am Ende über Verkehrssicherheit. Es geht nicht nur darum, die Prüfung zu bestehen, sondern auch dann, man hat den Führerschein einmal gemacht in der Regel und dann kann man sein Leben lang fahren, wenn man keine Fehler macht und dann nicht zu Herrn Rieser muss. Da geht es also darum, ja auch für alle möglichen Lebenssituationen auch vorbereitet zu sein und deshalb muss man da mit Augenmaß rangehen.
Ja, Herr Rieser, ich glaube, die nächste Frage, die richtet sich auch an Sie. Ein Thema, das immer wieder aufkommt, sind auch Seminare zum Punkteabbau. Wenn man so ein Seminar machen muss, was ist da zu beachten? An wen kann ich mich da wenden?
Ja, wir haben ja seit 2014 das reformierte System. Dort wurde das sogenannte Fahreignungsseminar eingeführt, was aus zwei Teilen besteht, im Verkehrspädagogischen. Das sind zwei Termine bei der Fahrschule, Fahrlehrer, Fahrschulen mit besonderer Qualifikation hierfür, die in Einzel- oder Gruppen durchgeführt werden können und zwei Sitzungen beim Verkehrspsychologinnen, die eben auch eine spezielle Qualifikation dazu haben beziehungsweise die Anerkennung der Behörde dafür haben. Die sind mehr oder weniger immer abgestimmt. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen, Fachkollegen haben gesagt, bei der Umwandlung der ehemaligen verkehrspsychologischen Beratung nach § 71 FEV, da hatten wir immerhin 3 bis 4 Sitzungen. Jetzt haben wir noch 2 Sitzungen mit 75 Minuten. Da kann man nichts machen. Ich habe mir das angeschaut und nehme es immer so als kleine Herausforderung. Ich beginne fast immer mit meinen Klienten zu sagen, es ist eine knackige Sache, ich werde ein bisschen provokativ gehen, um diese kurze Zeit effektiv zu nutzen. Ich halte es persönlich für eine gute Geschichte und das Klientel, das heute kommt, bei 4 und 5 Punkten kriegt man eine Ermahnung von der zuständigen Führerscheinstelle. Ich sage immer, das ist der Zeigefinger und es nehmen viel mehr Leute bewusster wahr wie früher im alten System den Punkteabbau. 2 Teile, Verkehrspädagogik bei dem Fahrschule, Verkehrspsychologie bei den Verkehrspsychologinnen und idealerweise kennen sich Fahrlehrer und Verkehrspsychologinnen.
Dann kann es klappen mit einem Abbau.
Bei 4 und 5 Punkten gibt es als Bonus, ich sage mal als Bonbon, ist auch nicht ganz wenig. Da liegen wir bei 700 bis 1.000 Euro in der Summe wahrscheinlich, gibt es als Bonbon diesen einen Punkt Abbau. klingt jetzt auch erstmal hoch, die Kosten hier, weil wir beim Führerschein immer von Kosten haben. Wenn man aber sagt, es hat Hintergründe, die oft in der Person, in den Menschen liegen, und die haben ja schon 4-mal Bußgeld bezahlt, und wenn man dann nichts gelernt hat, weil die fallen ja nach 2,5, in der Regel nach 2,5 Jahren bei einem Punkt, 5 Jahre bei 2 Punkten wieder weg, also die haben die schon innerhalb von maximal 5 Jahren gesammelt, dann kann man schon sagen, investiert es, und dann passt es auch.
Ein Hörer hat uns angerufen, Herr Lauri, und er hat eine Frage, er hat genau zugehört beim Punkt, dass künftig zum Beispiel eben Eltern als Laien Teil der Ausbildung sein können. Willkommen im Deutschlandfunk, Herr Lauri.
Einen wunderschönen Gruß in die Runde. Und zwar folgendes, man hört mich?
Ja.
Und zwar, ich hatte gestern zufälligerweise eine Sendung gesehen bezüglich Führerschein. Da wohnte jemand in Aachen, eine Familie in Aachen. Und in Belgien, grenznah, war ein Fahrlehrer gewesen. Und dieser darf in Belgien sowie in Deutschland den Führerschein machen, beziehungsweise machen lassen. Und der ist dann mit einer Familie gefahren, respektive die Mama alleine mit ihrer Tochter auch. Die Tochter muss über 1000 bis 1500 Kilometer mit der Mutter zurücklegen. Und das trägt dazu bei, dass die Fahrstunden beim Fahrlehrer ermäßigt sind. Ebenso kostet der Führerschein wohl nur um die 2100 Euro dann im Endeffekt. Und meine Hauptfrage wäre dann, wenn die Tochter mit der Mama fährt und dann ein Unfall passiert, wie ist dieser denn dann versichert?
Herr Waschke, das ist ein interessanter Aspekt, der zweite Teil. Das andere war so eine Grenzgängergeschichte, das hat man auch schon mal angerissen in der Sendung. Aber diese Frage, muss man das auch das Auto anders kennzeichnen? Was ist da vorgesehen in Zukunft?
Also vorgesehen ist tatsächlich, dass in dieser Laienausbildung so ein L für Lerner, Lernanfänger hinten in die, an die Scheibe gehangen und geklebt werden soll, damit das sichtbar ist für die anderen Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmer. Das kennt man aus dem Ausland, Österreich zum Beispiel. Die Versicherungskosten, das ist tatsächlich so ein Punkt. Da gibt es auch im Moment keine seriöse Antwort drüber, was heißt das jetzt für den Halter des Fahrzeugs, wie hoch werden die Versicherungskosten. Ich glaube, da wird auch gerade noch geprüft und gerechnet. Da gibt es eben auch die Kritik, dass man nicht weiß, ob sich die Kosten vielleicht dann verlagern. Allerdings ist das ja jetzt auch kein Hexenwerk. In vielen europäischen Ländern gibt es diese Laienausbildung in unterschiedlichen Systemen. Und auch da funktioniert es. Da kann man sicherlich auch sich ein paar Punkte abgucken. Aber entscheidend ist am Ende, wie gesagt, nicht nur auf den Kostenaspekt zu schauen, sondern auch, wie ist das gut eingebettet. Herr Bazio hatte es vorhin also angerissen, dass man das integriert in die professionelle Fahrausbildung und vor der Prüfung dann eben auch noch mal mindestens eine Fahrstunde mit dem Prüfer macht, mit dem Fahrlehrer macht, Entschuldigung, der ja weiß, was kommt jetzt auf die Prüfung zu. Dennoch halte ich das für ein interessantes Format. Deshalb finde ich es gut, dass es so eine Erprobungsphase geben soll. Denn 3/4 der Gesamtkosten gehen auf die fahrpraktische Ausbildung zurück.
Und diese Spezialfrage von Herrn Lauri oder auf die alles zuläuft, wer haftet bei Unfall? Wäre dann wahrscheinlich der Halter als Beifahrer, der wissentlich sagt, du kannst jetzt hier lernen an meinem Steuer, oder?
Das ist eine juristische Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann, aber das muss tatsächlich geklärt werden. Das ist eben auch genau die Frage, braucht es da eine Art auch Freigabe der Fahrschule, dass man wirklich auch sagt, ja, mein Klient ist reif, der kann jetzt entlassen werden in diese Laienausbildung, oder macht man es eben nur pauschal an 6 Stunden fest und dann geht das. Also da sind schon noch Detailfragen zu klären, die sind tatsächlich noch offen.
Da würden Sie, Herr Bazio, vielleicht auch sagen, erstmal Fahrschulen vorschalten vor der Laienausbildung?
Definitiv. Das haben wir auch in unserem Positionspapier so abgegeben. Wir wollen erst die professionelle Fahrausbildung und auch die Bestätigung der Fahrschule, dass man eine gewisse Reife zur Teilnahme am Straßenverkehr hat. Das Thema der Versicherung, das ist etwas, was geklärt werden muss. Aber so wie der Herr Minister Schnee das gesagt hat, orientiert er sich ja an dem österreichischen Modell. Und auch die haben versicherungsrechtliche Antworten dafür parat, das wissen wir nicht. Was das Thema Haftung angeht, auch da muss man dann drüber nachdenken, wie sieht es eigentlich aus? Da ist die Haftung erstmal, ist es der Laienbegleiter oder ist es der junge Mensch, der da gerade in dieser Laienphase ist? Das sind alles Fragen, die, denke ich, nach März, also Ende März, wenn die Verkehrsministerkonferenz stattgefunden hat und wir Klarheit darüber haben, was jetzt wirklich das echte Feinpunktepapier, so möchte ich es mal nennen, sein wird, dass wir dann uns mit diesen Themen auseinandersetzen können.
Vielen Dank, Herr Lauri, für Ihren Anruf und weitere E-Mails.
Ja, zu dieser Laienausbildung hat Uta Marie Temme eine Frage. Sie hat uns aus Berlin zu und sie schreibt, so vernünftig die Vorschläge für unterschiedliche Formen für begleitetes Fahren sind, wird doch eines nicht bedacht. Viele Familien, gerade in Großstädten, besitzen überhaupt kein Auto mehr. Wie soll da regelmäßiges begleitetes Fahren praktiziert werden? Also ist das tatsächlich auch ein Haken, der da zum Problem werden könnte?
Ja, Stadt-Land-Frage. Herr Batzu.
Das ist genau der Punkt. Es wird, und das ist das, was ich an der Reform schätze, keine Verpflichtungen geben, diese Dinge zu machen. Also das ist jetzt auch nicht mal nur das Autothema, so wie ich in Deutschland sehr, sehr viel unterwegs bin. Das ist auch ein Zeitthema. Es gibt Menschen, die einfach gar keine Zeit hätten, ihre Kinder letzten Endes so auszubilden. Aber dafür gibt es dann an anderen Flächen Möglichkeiten, wo man das machen kann. Ich meine, Österreich hat seit vielen, vielen Jahrzehnten das Laienmodell im Programm. Und es machen unter 30% diese Phase mit. Das heißt also, das ist ja jetzt nicht so, dass in Österreich jeder Führerschein über diese Laienphase abgebildet wird. Es ist ein Baustein, den man dann nutzen kann, wenn er in die Familie und in die Systematik passt, dann kann man das machen. Aber die professionelle Fahrausbildung, die ist unumstritten und wird auch in den nächsten Jahrzehnten in Deutschland immer existieren.
Herr Rieser, vielleicht an dieser Stelle mal die Frage, man muss nicht nur mit dem Ohr eines Fahranfängers hier zuhören, sondern wenn wir auch über den Führerschein zurückbekommen sprechen wollen, wann passiert es, dass man ihn wirklich entzogen hat, den Führerschein, und ganz bei Null wieder anfangen muss und zum Beispiel auch die Theorie neu machen muss?
Also es gibt zwei Wege, wie man die hart erarbeitete Fahrerlaubnis wieder verlieren kann. Zum einen durch ein gerichtliches Entscheid, Fahrerlaubnisentzug. Teil der Strafe kann man quasi sagen, wobei es juristisch gesehen eben ein bisschen anders definiert ist, aber ein Gericht kann die Fahrerlaubnis entziehen oder eine Führerscheinbehörde. Die Führerscheinbehörde kommt dann meistens zum Tragen, wenn diese 8 Punkte, unser Punkteregister, die 8 Punkte erreicht sind. Da braucht es keine gerichtliche Entscheidung, sondern dann entzieht die Führerscheinstelle die Fahrerlaubnis. Das sind die Hauptsachen. Wann wird man denn vom Gericht entzogen? In der Regel, wie Sie eingangs sagten, bei Alkohol- und Drogenauffälligkeiten. Bei Alkohol- und Drogenauffälligkeiten über 1,1 Promille beim Alkohol, über 3, Drogen, Cannabis ist ein Sonderfall, bei Konsum von illegalen Drogen, nenne ich es jetzt mal, weil Cannabis ja keine illegale Droge mehr ist, dann entzieht das Gericht. So, wenn jemand sagt, dumm gelaufen, brauche ich nicht, dann will auch niemand mehr was dafür, dann ist die Strafseite, die Strafe, die er bekommen hat, abgeriegelt. Wiederbekommen und der Verkehrspsychologe und dieses MPU-System kommen dann ins Spiel, wenn er eben die Fahrerlaubnis wiederhaben will, was die meisten wollen. Dann muss die Führerscheinstelle überprüfen, aufgrund der Auffälligkeit, aufgrund der Gründe für den Entzug, ob der Neuantragstellende geeignet ist zur Teilnahme. Ich beschreibe das immer so, mit 18 bekommen Sie einen Vertrauensvorschuss. Man sagt, er ist 18 Jahre. Er hat über die Fahrausbildung, über die Fahrführerscheinprüfung gezeigt, er kann mit diesem Gerät, das auch tödlich werden kann, soweit umgehen. Und er hat auch Kenntnisse der Straßenverkehrsregeln. Da gibt es einen Vertrauensvorschuss und den hat man verspielt, wenn man eben die nicht einhält, mit Alkohol gefahren ist, unter Einfluss von Drogen gefahren ist oder zu oft Punkte gesammelt hat. Deshalb wird dort in dem Punkt dann die Eignung fachmännisch überprüft. Die Führerscheinstelle definiert eine sogenannte Frage. Wie wahrscheinlich ist, dass der Betroffene wieder mit Alkohol am Straßenverkehr teilnimmt zum Beispiel. Und das wird dann eben in der Fahreignungsüberprüfung, in dieser medizinisch-psychologischen Untersuchung überprüft.
Von Entzug bis ich habe ihn wieder neu, wie lange kann das dauern, in Jahren?
Ja, also bei einer Alkoholauffälligkeit, die eine massive Alkoholproblematik im Hintergrund hat, liegen wir bei Minimum einem Jahr, weil der Betreffende dann ein Jahr nachgewiesene Veränderung, in der Regel Verzicht oder Abstinenz, nachweisen muss. In Spezialfällen ein streng kontrolliertes Trinken gegebenenfalls, aber auch ein Jahr dokumentiert. Bis dann die ganzen Vorlaufzeiten sind wir schnell bei 1,5 Jahre Minimum. In anderen Fällen, bei einer, ich sag mal, einfachen, kann es mit einem halben Jahr einfachen oder etwas weniger dramatischen Alkoholauffälligkeit können wir unter Umständen mit einem halben Jahr nachgewiesene Veränderungen hinkommen. Bei Punkteentzug ist vom Gesetz ein halbes Jahr Pflichtpause quasi vorgesehen, die man dann zum Beispiel nutzen sollte. Und von daher ist unsere Forderung, dass das ist eine große Problematik eben in dem Bereich, dass die Betroffenen oft händeringend und wenig gut oder wenig schnell die Informationen kriegen, was denn auf sie zukommt. Deshalb ist unsere Forderung vom Berufsverband, und das war beim vorletzten Verkehrsgerichtstag im Arbeitskreis, eine sogenannte sehr frühzeitige Hinweis, zumindest mal als eine empfehlende Beratung bei qualifizierten Fachleuten, qualifizierten Verkehrspsychologinnen, Verkehrspsychologen zum Zeitpunkt des Entzuges, also wenn das Gericht entzogen hat oder die Führerscheinstelle, was kommt denn auf den Betreffenden zu? Und genau dort wird dann deutlich, ja, wie lang ist diese Zeit, weil das immer auf den individuellen Fall ankommt, auf die individuelle Auffälligkeit und Fallgeschichte.
Also immer schön auf ihn aufpassen und genau, auch einen gültigen dabei haben, ist wahrscheinlich auch noch ein wichtiger Tipp. Ja, das war ja unser Marktplatz, den Führerschein bekommen oder ihn auch zurückbekommen. Danke für Ihre Teilnahme, sagen Henning Hubert und Sebastian Moritz. Besonders danken wir Ahmed Baciu, Präsident des Verbands Innovativer Fahrschulen Deutschland, VIFD. Ralf Rieser, eben gehört, Freiburger Diplompsychologe und Vorsitzender der Sektion Verkehrspsychologie im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Und Marc-Philipp Waschke, Referent für Verkehrspolitik beim ACE, dem Autoclub Europa.